Erster FC Köln Inside. Das bewegt die Fans. Das bewegt den ersten FC Köln. Der Podcast mit FC-Präsident Werner Wolf.
Natürlich ist der Abstieg eine Sache, mit der wir nicht gerechnet haben, die uns enttäuscht, die uns traurig macht, aber mit der wir umgehen müssen.
Sportchef Christian Keller.
Weil es wäre möglich gewesen, trotz aller Herausforderungen, diese Balance so herzustellen, dass am Schluss auch der Liga-Klassenerhalt steht.
Und Finanzgeschäftsführer Philipp Thüroff.
Wir dienen alle dem ersten FC Köln und diesen Zielen sollten wir verpflichtet sein.
In den letzten Jahren haben sich viele Vorstände, Sportchefs und andere Baumeister an der Baustelle 1. FC Köln versucht. Der neue Vorstand hat neue Strukturen aufgebaut, sich massiv Kompetenz eingekauft. Alleine in der Geschäftsführung sitzen inzwischen erfahrene Manager, die auch einmal über den Tellerrand hinausgucken können. Weitsicht ist das Stichwort, auch wenn die Lunte bei vielen Fans und in den sozialen Netzwerken recht kurz ist. Das ist verständlich, denn die Fans des 1. FC Köln leben und atmen diesen Verein. Wir wagen heute einmal den Blick hinter die Kulissen, holen euch rein in das, was kaum jemand sieht. Teilweise, und dieser Vorwurf stimmt irgendwo, hätte man viel öfter erzählen müssen, was gut gelaufen ist und was noch besser laufen soll. Wir machen heute den Anfang. Come on, FC! Herzlich willkommen zu Episode 3, der letzten Episode des Sonderpodcasts FC Inside. Und wir gehen direkt rein und frage an dich, Werner, lass uns mal an den Anfang dessen gehen, was den ersten FC Köln endlich nachhaltig erfolgreich machen sollte. Dazu gehörte unter anderem die Auswahl eines neuen Managements, dazu gehörte aber auch der vom Vorstand entwickelte Matchplan. Was war da die Idee dabei?
Danke für die Frage. Ich glaube, was wir erinnern müssen oder was ich gerne erinnern würde, ist, mit welchen Grundprinzipien, Grundsätzen sind wir eigentlich angetreten. Und der erste Grundsatz ist und wird sein für uns, wir stehen für einen selbstbestimmten, mitgliedergeführten und investorenfreien FC. Wesentlicher Grundsatz. Der zweite ist, wir hätten gern einen operativ gesunden, handlungsfähigen und natürlich sportlich erfolgreichen FC. Und der dritte, wir hätten gern eine aufeinander abgestimmte, verantwortungsvolle kaufmännische und sportliche Strategie, um diesen Teufelskreis aus kurzfristigem Handel zu Lasten einer langfristigen Perspektive zu durchbrechen. Das war unser Bekenntnis, als wir das erste Mal gewählt worden sind. Dafür sind wir gewählt und wiedergewählt worden und dafür stehen wir. Und dann muss man die Frage beantworten, wie kommt man dahin? Wie kommt man von A nach B? Und sicherlich die erste Antwort ist, indem man sich ein fähiges Management, Menschen besorgt, die nicht nur daran glauben, sondern die auch in der Lage sind, diese Ideen umzusetzen. Und das war der erste Schritt, eine neue Geschäftsführung zu implementieren, die vorher unsere Ideen gesehen hatten und sich vorstellen konnten, auf dem Hintergrund der Grundsätze mit uns an diesen Ideen in der Umsetzung des Matchplans zu arbeiten. Im zweiten Schritt, die Zeiten sind ja schneller in der heutigen Zeit, es verändert sich vieles, musste natürlich einiges angepasst werden. Also mit einem neuen Management kommen auch neue Ideen rein. Und insofern ist der Matchplan, so wie er ursprünglich war, ein Stück weit adaptiert worden. Und wir sind heute relativ weit fortgeschritten, kann man sagen. Natürlich ist der Abstieg eine Sache, mit der wir nicht gerechnet haben, die uns enttäuscht, die uns traurig macht, aber mit der wir umgehen müssen. Und wir müssen unseren Weg beibehalten. Man kann aber sagen, rein wirtschaftlich ist uns einiges gelungen. Also, wie kann man nachhaltig unter den ersten 10 in der ersten Bundesliga spielen, war ja die Frage, mit der wir begonnen haben. Und eine Antwort ist, man braucht mehr Geld. Und das braucht man nicht einmalig, sondern man braucht es jedes Jahr. Insofern auch die Antwort an die Menschen, die an Investoren glauben. Da würde ich vielleicht, wenn ich 10-20% des Vereins verkaufe, was ich nicht will, würde ich vielleicht das Geld für 2 Jahre besorgt bekommen. Aber ich brauche es eben jedes Jahr. Und das heißt, wir müssen uns so aufstellen, dass wir an diese zusätzlichen Einnahmen und Ergebnisse kommen. Und wir reden über 25 Millionen Euro. Das ist keine Kleinigkeit. Aber wir können heute sagen, und das sage ich auch mit einem gewissen Stolz, wir haben Halbzeit und in der Halbzeit ist es uns gelungen, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was wir uns vorgenommen haben, schon zu erreichen. Also da sind wir auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass auch in der Zukunft uns es gelingt, das weiterzuentwickeln. Sicherlich ist der Abstieg in die zweite Liga da ein Rückschritt, aber wir müssen auf dem Weg bleiben und ihn weitergehen.
Jetzt haben wir so ein bisschen vorhin auch, da habe ich das Management angesprochen und dann irgendwie so ab Minute 8 oder 9 kam Philipp Thür auf mit ins Boot, Top-Manager aus der Wirtschaft bei Birkenstock, vorher sehr erfolgreich gearbeitet. Philipp, konkret an dich mal zuerst die Frage, Matchplan, dann nimmt man das Volley als alter Tennisspieler, musst du dann irgendwie gucken, wie du den Ball weiterspielst. Als du zum FC kamst, wie hast du die Leistungsfähigkeit und die Organisationskultur beim FC empfunden? Was hast du vorgefunden? Was hast du gedacht, gefühlt? Hol uns mal rein.
Ja, das Erste, was ich damals gesehen habe, und da möchte ich jetzt in Erinnerung rufen, der FC steckte noch in der Pandemie. Wir hatten also keine Zuschauer im Stadion und es war eine sehr, sehr schwierige und sehr unsichere Lage für den Fußball. Das heißt, das Erste, was ich gesehen habe, dann mit meinem Blick nach innen, waren die Zahlen. Und die waren zunächst mal sehr, sehr klar. Um das salopp zu formulieren, der Patient FC, der war in akuter Lebensgefahr, der war in der Intensivstation, da irgendwo erstmal Pandemie stabil, auf kurzfristige Sicht. Das war schon eine Situation von großer Unsicherheit und finanziell eine echte Herausforderung. Es gab hohe Defizite, auch schon hohe Schulden, die aufgetürmt waren. Das Eigenkapital war aufgezehrt. Ich benutze ja jetzt einige Finanzbegriffe in dem Kontext. Aber das bedeutet schlechte Kreditwürdigkeit und auch solche Verhaltensweisen wie Sponsoreneinnahmen der Zukunft, also langfristige Verträge, die wir haben, schon vorzeitig vereinnahmt, was letztendlich auch eine Form von Schulden ist. Und ich persönlich habe diese Zahlen auch sehr kritisch gesehen, aber ich habe an das Ende der Pandemie geglaubt und damit an Umstände, die es uns ermöglichen würden, wieder die Zukunft zu gestalten. Und zwar auch im Sinne des Matchplan, wie von Werner erläutert, zu gestalten. Und das war erstmal das, was ich vorgefunden habe im ersten Moment.
Mhm. 3 Monate nach dir kam Christian. Wie lange hat es gedauert, bis ihr gemeinsam einen Plan für den FC hattet und wie sah der aus? Also vom Matchplan her kommt, Weiterentwicklung, welche Gedanken habt ihr euch gemacht?
Ja, da war noch eine Zeit natürlich, in der Christian noch nicht mit an Bord war, in der ich sagen muss, wir konnten hier ja auch auf einigem aufsetzen. Also es ist im Zuge vom Matchplan, aber auch was die internen Planungen, Analysen, Daten angeht, ja auch einiges schon vorbereitet gewesen. Die Zeit habe ich genutzt, um das auch möglichst in Gänze zu verstehen, so dass mit dem Einstieg von Christian wir sehr, sehr schnell die Ärmel auch hochkrempeln konnten und uns an die konkrete Formulierung der Strategie machen. Ich würde jetzt auf die konkrete Frage sagen, 6 bis 8 Wochen, würde ich sagen, hat das gedauert, bis unsere strategischen Zielsetzungen und unsere Handlungsrahmen da schon Gestalt angenommen hatte. Und dann ging es gemeinsam mit Christian aber doch nochmal in eine Phase, die uns auch etwas mehr Zeit gekostet hat, nämlich um die Frage, ist die Organisation bereit für diese Handlungsfelder und bereit für diese Ziele? Und dafür muss man dann auch genau verstehen, wie wird hier gearbeitet, welche Mitarbeiter sind hier, welche Kompetenzen sind hier, welche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind da. Und da mussten wir schon uns auch alle ein bisschen miteinander kennenlernen. Und dann darf man abschließend auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch einen dritten Kollegen im gleichen Kalenderjahr hinzubekommen. Und bei der Ausrichtung einer Organisation und dem Zurechtschneiden von Verantwortlichkeiten ist es natürlich klar, wir brauchten einen Wurf, der für uns drei passt. Deswegen ist das dann eine Phase gewesen, wo ich heute sagen würde, basierend auf dem strategischen Gerüst, was den Matchplan ergänzt, abwandelt, vielleicht nochmal ein bisschen anders priorisiert, aber nicht irgendwie in eine andere Richtung führt, haben wir da unsere Zeit gebraucht im Kalenderjahr 2022 und haben dann zum Ende des Jahres der Organisation auch sehr genau sagen können, so wollen wir es ausrichten und mit diesen Zielen laufen wir los und setzen diese Matchplan-Reise dann in die Tat um.
Sind wir jetzt im Bereich Management? Christian, du kommst aus unter anderem aus der Unternehmensberatung, hast die an Regensburg zum Profiklub gemacht. Wie war dein Eindruck von Philipp und was konntet ihr für die gerade von Philipp so erwähnte strategische Neuausrichtung vom bekannten Matchplan übernehmen, der vom Vorstand entwickelt wurde? Wie ging es dann weiter von deiner Seite aus?
Zunächst mal muss ich sagen, dass der Matchplan wirklich eine sehr fundierte Ausarbeitung darstellt, der ja auch mit begleitet wurde in der Ausarbeitung von einem ganz, ganz großen Strategieberatungsunternehmen. Und das hat man diesen Plan angemerkt, beziehungsweise merkt es ihm immer noch an. Was wir gemacht haben, wir haben uns den Matchplan angeschaut, Philipp hat es ja gerade schon gesagt, haben gesehen, das ist allen voran und das war auch der Auftrag des Matchplans, ein Ertragssteigerungsprogramm, um kontinuierlich zu höheren Erlösen zu kommen. Das ist gut, aber um zu höheren Erlösen zu kommen, kann ich mich nicht nur mit den Ertragsfeldern beschäftigen, ich muss mich natürlich auch mit anderen Themen beschäftigen, die dann eine ganzheitliche Organisation ausmachen. Da wäre beispielsweise zu nennen, welche strukturellen Voraussetzungen schaffen wir denn überhaupt? Welche infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen wir? Was ist denn eigentlich unsere gemeinsame konzeptionelle Grundlage, die alle Bereiche verbindet und andere Dinge mehr? Und das haben dann Philipp, Markus und ich dazugefügt, sodass aus dem Ertragssteigerungsprogramm Matchplan eine ganzheitliche Strategie entstanden ist. Und jetzt konkret auf die Frage zu Philipp. Man weiß ja nie, wenn man sich irgendwo an einen neuen Ort begibt, auf welche Menschen trifft man da. Ich war dann sehr froh, als ich Philipp kennenlernen durfte, weil uns, glaube ich, schon so ein paar Grundsätze auch verbinden. A, was uns an Werten wichtig ist, aber auch B, wie wir auf eine Organisation blicken und C, wie wir dann auch denken, dass man eine Organisation entwickeln kann. Also war ich sehr froh, als ich Philipp dann mal in echt kennengelernt hatte, dass da aus meiner Sicht ein hoher Match da ist. Ob der aus Philipps seiner Sicht auch da ist, müsste ich jetzt ihn fragen, ne?
Klang gerade eben auf jeden Fall so, aber vielleicht passt da auch ganz gut die Frage hin, denn das ist ja das, was oftmals nicht so richtig sichtbar ist, nämlich wie versteht man sich da im Innenverhältnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Kannst du so ein bisschen ein Bild von dem zeichnen, was nach außen bisher nicht sichtbar war, was aber wirklich wichtig ist, um die Arbeit von Vorstand und Geschäftsführung wirklich beurteilen zu können? Das ist ja tatsächlich dann auch nochmal eine gesonderte Geschichte.
Also ich glaube, zum einen muss man festhalten, wir sind ein Fußballclub und in einem Fußballclub wird in erster Linie mal Fußball gespielt und das Allerwichtigste, was wir produzieren, Woche für Woche, ist das Ergebnis auf dem Platz. Dieses Ergebnis auf dem Platz, das war jetzt einfach in der abgelaufenen Saison nicht gut und nicht gut ist noch milde ausgedrückt. Und das ist aber das, was die Menschen wahrnehmen. Die Menschen sehen nicht und die interessiert in erster Linie im Normalfall auch nicht, was passiert vielleicht aus finanzwirtschaftlicher Perspektive mit dem FC, was passiert aus Vermarktungsperspektive, was passiert aus infrastruktureller Perspektive, aus organisationskultureller Perspektive und all die Dinge mehr, die am Schluss dafür verantwortlich sind, dass tatsächlich sportlicher Erfolg auf dem Rasen entstehen kann. Da ist in meiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren viel passiert. Ich nenne zu vordergründig den Fakt, dass wir in Rekordtempo eine Sanierung hinbekommen haben des FC und er in 2025 nahezu schuldenfrei sein wird und so handlungsfähig aus einer wirtschaftlichen Perspektive wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Mir ist aber gleichermaßen vollauf bewusst, dass dazu eben, und deshalb habe ich auch so angefangen, auch die Balance aus sportlicher Perspektive gehört und die haben wir nicht herstellen können und das ist einfach auch ein Fehler, den wir uns vorwerfen lassen müssen und der mich persönlich auch fuchst bis zum geht nicht mehr, weil es wäre möglich gewesen, trotz aller Herausforderungen diese Balance so herzustellen, dass am Schluss auch der Liga-Klassenerhalt steht in Verbindung mit den anderen guten Dingen, die noch nicht sichtbar sind.
Dann spiele ich den Ball zurück zu Philipp. Das oberste Ziel ist ja weiterhin, dass der FC ohne Investoren auskommt. Das ist die DNA eigentlich dieses Fußballclubs auch. Was ist in der Vergangenheit aus finanzwirtschaftlicher Perspektive vielleicht nicht optimal gelaufen und was ist jetzt deutlich besser aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht kann man erkennen, dass in der Vergangenheit immer wieder Notsituationen, Krisen bewältigt werden mussten oder vielleicht auch mal vermeintliche Chancen dann sehr konsequent mit hohem Invest in Angriff genommen wurden. Also man sieht, dass das alles immer sehr stark Tagesgeschäft getrieben war und man hat da seine finanziellen Verhältnisse stark beansprucht und nach entsprechenden Krisen einfach nicht die Phasen gefunden, um das konsequent wieder zu stabilisieren. Und dieser besondere Tagesgeschäftcharakter, ich will das gar nicht despektierlich sagen, weil wenn man drinsteckt im Fußballgeschäft, dann merkt man ja, welche Wucht eben Tagesgeschäft auch entfaltet und was für einen Druck das auf Handlungsträger ausübt. Und hier treten wir jetzt ja an, diese Logik ein bisschen zu durchbrechen und eben immer wieder und sehr stark betont auf das Langfristige ausgerichtet zu agieren und den FC so stark zu machen, wie er eben auch aufgrund von langfristigen Erfolgsfaktoren sein kann. Und das ist natürlich ein Weg, der braucht Geduld. Dieses konsequente Handeln ist ja genau in dem Moment, wo man dann auch den Reflexen nachgeben könnte, gefordert. Und in der Frage steckt ja jetzt auch der Investor. Ein Investor natürlich kann einmalig, und das ist ja typischerweise ja der Regelfall, einmalig eine größere Summe Geld bereitstellen, die man natürlich hier auf den FC angewendet benutzen könnte, um entweder sehr, sehr schnell durch so einen Akt zu entschulden und danach in seinen Handlungsmöglichkeiten eben nicht über einen längeren Zeitraum eingeschränkt zu sein, wie wir das ja jetzt waren und sind, wenn wir uns auch da jetzt wieder erholen. Oder man benutzt dieses Geld, um zu sagen, man macht jetzt die Investitionen, die einen sofort irgendwie in ein Level höher katapultieren. Und ich habe das ja eben schon ein bisschen bei der Strategie ausgeführt, die richtigen Ideen oder wie Christian sagte, Erlösfelder anzusteuern, ohne eine Organisation ganzheitlich auch auf dieses Level mitzunehmen. Das ist etwas, was eben nicht überall den Erfolg bewirkt. Und wir haben jetzt eine sehr klare Strategie, dass wir aus eigener Kraft diese Schritte gehen. Die sind anstrengend, die sind kleiner, aber sie sind doch in Gänze, wenn ich jetzt zurückschaue, sehr, sehr konsequent und in vielen Feldern auch mit klar erkennbarem Erfolg. Aber jetzt natürlich alles dominiert von diesem Abstieg, den wir so gerne vermieden hätten, um eben in der ersten Liga da unseren Weg weiterzugehen.
Werner, der Vorstand wurde in den letzten Tagen und Wochen richtig massiv kritisiert. Und wenn man das alles so hört, was alles im Hintergrund wirklich gelaufen ist, ist das natürlich nicht nur ätzend, sondern da gab es natürlich dann auch so Sachen, die schon auch persönlich wurden. Ne? Da ist vom Patex-Präsidenten die Rede gewesen, Häme, Sport, teilweise sogar Hass. Und du hast Geschlossenheit als Devise ausgegeben und man kreidet dir das sogar teilweise als Schwäche an, anstatt zu honorieren, dass man Erfolge nachweisen kann und sich eben nicht vom Hof jagen lässt, nur weil es gerade mal nicht optimal läuft. Warum geht ihr den harten Weg weiter? Wäre ja ein leichtes, alles hinzuschmeißen.
Letzteres ist richtig. Mhm. Jetzt aus der persönlichen Betrachtung, ich habe miterlebt, als Albert Kaspers sein Amt niedergelegt hat. Ich habe miterlebt und war danach persönlich betroffen, als Wolfgang Overath sein Amt niedergelegt hat. Und ich habe auch das Ende als Präsident von Werner Spinner mitbekommen und war danach persönlich betroffen, als ich zum Präsidenten gewählt wurde. Und eins kann man sagen, das hat dem 1. FC Köln jedes Mal nicht gut getan. Es war vieles in Unordnung und ich sage immer, die Schleifspuren siehst du in Teilen noch bis heute. Und insofern, ersteres, was du aufgezählt hast, verletzt mich. Weniger persönlich, aber es verletzt mich zu sehen, wie meine Familie unter solchen Sachen leidet und tut auch weh. Auf der anderen Seite ist es dieses Pflichtbewusstsein zu sagen, hinschmeißen, wegrennen, geht nicht, gilt nicht. Du hast diese Verantwortung übernommen, also schau zu, dass du es vernünftig hinbekommst. Was dabei hilft, ist klar das Team um mich rum, sowohl das Vorstandsteam wie auch das Team der Geschäftsführungen, der Geschäftsführer. Und wir sind entschlossen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und gemeinsam ist man bekannt deutlich stärker, sieht man auch auf dem Fußballplatz. Und deshalb bin ich optimistisch, dass uns was gelingt.
Ja, danke für die nahe und auch ganz klare Antwort. Ich gebe die Frage mal indirekt weiter an Christian und an Philipp. Vielleicht einfach mal die Frage konkret, Fehler zu machen, wird ja, wie man sieht, kaum noch toleriert. Warum hängt man sich eurer Meinung nach oft an den negativen Dingen auf und sieht die positiven Entwicklungen ungern?
Ja, ich mach mal den Anfang. Also ich muss sagen, dass bei all der Kritik, die geäußert wird, ich auch die Erfahrung mache, dass auch positive Dinge gesehen werden, Mir wird auch innerhalb des FC, aber auch außerhalb des FC von Menschen, die in irgendeiner Sache mir da näher stehen und wo dann der direkte persönliche Austausch stattfindet, wirklich auch viel Mut gemacht und auch das Vertrauen ausgesprochen, gerade auch in diesen Zeiten, wo es viel Kritik hagelt und man ja aufgrund der Enttäuschung oder der Ergebnisse, die da sind, auch nachvollziehen kann, dass Kritik geäußert wird. Im direkten Austausch ist es halt sachlicher und reflektierter und ein bisschen nehme ich das auch so wahr, dass unser Zeitgeist im Moment mit Internet, Social Media suggeriert auch eine Nähe und eine Transparenz, die vielfach real dann so nicht ist. Also auch wenn im Internet viel wahnsinnig Aktuelles steht, ist es dann eben doch kein ganzheitliches Bild und dann können sich bestimmte Botschaften ja fast ungefiltert, ungehemmt verstärken, verbreiten. Insofern ist das sicher in Teilen auch Überreaktion. Ich finde gut, wie Werner es gesagt hat, dass man das auch nicht alles auf sich persönlich beziehen muss. Aber es ist natürlich Kritik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ja, das tun wir auch und wollen wir auch weiterhin.
Christian, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich hatte vorhin schon gesagt, dass Fußball ist am Schluss Ergebnissport. Und es interessiert, was passiert auf dem Platz. Unsere Ergebnisse, die waren mangelhaft. Wir sind verdient abgestiegen und dann ist es auch in Ordnung, dass wir dafür kritisiert werden. Es geht ja immer um die Art und Weise, wie dann die Kritik geäußert wird. Und da würde ich Philipps Einschätzung oder Werners Einschätzung teilen. Es gibt auch sehr konstruktiv, sachlich geäußerte Kritik. Das ist tatsächlich sogar die Mehrheit, die oft auch mit Wohlwollen im Sinne von Vorankommen verbunden ist. Und dann gibt's die, die laut schreien und sich ganz, ganz oft in sozialen Medien äußern. Das ist auch wichtig, das zu hören und das zur Kenntnis zu nehmen. Man muss es aber, glaube ich, gut filtern. Und nochmal am Schluss, wir haben auch öffentliche Funktionen. Da gehört es dann halt dazu, dass wenn etwas nicht gut läuft, dass du einen Kopf dafür hinhalten musst.
Weil es vielleicht auch gerade die Frage ganz gut hier reinpasst in den Kontext, frage ich da auch nochmal gezielt nach. Schaut ihr euch an, was da in der Presse so steht und welche Ex-Spieler zum Beispiel und Experten ihre Meinung in den sozialen Netzwerken verbreiten? Habt ihr da eine Meinung zu? Einfach nur mal, um eine Temperatur auch dafür zu kriegen. Vielleicht eine Frage an Christian zuerst.
Also ich bin ja bei uns auch für den Bereich Medien und Kommunikation verantwortlich und damit muss ich per se natürlich wissen, wie ist die kommunikative Stimmung um uns herum und natürlich verfolge ich das. Ich lese jetzt nicht jeden Post, ich lese auch nicht jeden Artikel, der geschrieben wird, aber ich kann die Stimmungslage schon gut einordnen. Das überrascht mich dann tatsächlich auch nicht. Ich würde mir ab und zu wünschen, wenn ich ehrlich bin, dass vielleicht Leute, die schon mal eine ähnliche Funktion hatten oder die in einer anderen Funktion im Profifußball arbeiten durften, also sei es jetzt als Manager, Vorstandsmitglied, Spieler, Trainer, die ja dann auch wissen, was in der negativen Phase, wie dann Abläufe und Prozesse sind, dass die vielleicht etwas reflektierter wären und sie vielleicht auch eher nochmal darin zurückversetzen würden, wie das für sie früher dann auch war. Aber das kann ich nicht erwarten, deshalb habe ich es als Wunsch formuliert. Ich weiß aber, dass der Wunsch nicht erfüllt werden wird.
Ja. Philipp, wie siehst du es? Hast du da eine Meinung zu? Bist du jemand, der...
Ja? Ich schaue nicht alles an, aber mir ist völlig klar, dass der Verein, dass dieses Geschäft öffentlich sind. Es ist wichtig, sich auch mit der Außenwahrnehmung da auseinanderzusetzen. Und das tun wir auch. Und ich empfinde auch eine Pflicht, unser Handeln da vernünftig zu erklären. Also auch wenn ich, wie schon geäußert, mir manchmal ein bisschen mehr Sachlichkeit bei der Bewertung wünschen werde, ist es so, dass ich aber auch denke, wir können auch sehr aktiv durch unsere Kommunikation dazu beitragen. Also ich versuche auch daraus abzuleiten, was sind denn jetzt die richtigen Wege, um bestimmte Themen auch so zu adressieren, dass alle Interessierten, und davon leben wir ja, dass sich viele für uns interessieren, eine Chance haben, sich auch umfassender zu informieren. Und das, denke ich, ist einfach etwas, das wir noch konsequenter machen müssen und wo man aus dieser Krisensituation auch lernen kann, die jetzt für mich, da ich ja immer noch auch relativ frisch im Fußball bin, das in dieser Vehemenz auch noch nicht erlebt habe.
Wir haben jetzt ein paar Themenfelder besprochen zur allgemeinen Situation. Wir haben einmal Matchplan und die Zukunft besprochen und was so geplant ist. Wir haben besprochen, wie die aktuelle Kritik ist, wie ihr damit umgeht, was das auch mit euch macht. Vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Erwartungshaltung, Werner, ist groß, also die Erwartungshaltung der Fans. Wie kommt man dem nach? Wie geht man mit dem Druck um? Da geht es dann eher so um das Management und darum zu liefern natürlich.
Also es ist klar, dass man abliefern muss. Auf der anderen Seite, die Erwartungshaltung ist riesig und die Freude, wenn was gelingt, ist unvergleichlich. Das ist Köln. Wenn es dann irgendwas nicht gelingt, kriegst du auch die ganze Enttäuschung mit ab. Und damit, ich habe immer gesagt, wer in Köln antritt, als Präsident, als Geschäftsführer, in welcher Funktion auch immer, muss sowas aushalten können. Die Küche ist relativ heiß und das musst du als Koch aushalten können, sonst musst du gar nicht erst anfangen. Und in Bezug auf die Fans, das ist der Teil meiner Arbeit, der mir am meisten Spaß macht, mit den Fans direkt zu reden. Wir versuchen das häufiger zu gestalten. Ich rufe auch tatsächlich einzelne Fans an, die mir Briefe schreiben und rede mit ihnen, manchmal stundenlang, und das lohnt sich eigentlich immer, weil du im konstruktiven Gespräch viel mehr rüberbringen kannst als jetzt in irgendeinem E-Mail, was du schreibst. Und auch in den Stammtischen, die wir hier und da in der Republik veranstalten, wie auch die Stammtische von Fanclubs, finde ich als eine sehr dankbare und sehr tolle Aufgabe. Auch in schwierigen Zeiten.
Okay, dann jetzt nochmal ganz konkret. Es gab, was die Zukunft angeht, ihr habt skizziert, was ihr alles auf den Weg gebracht habt. Es gab eine große Diskussion rund um das Geisbockheim. Vielleicht Christian und Philipp an euch beide, auch an die Architekten des neuen, Anführungsstrichen, ersten FC Köln. Wovon macht ihr abhängig, ob ihr langfristig eure Zukunft am Geisbockheim seht? Philipp vielleicht zuerst.
Also zunächst einmal ist es so wichtig, ist Freude daran zu haben, was man tut. Also mir macht das unheimlich viel Freude, im Fußball arbeiten zu dürfen. Ich empfinde das auch als Privileg, dass ich mich so viel mit Fußball und diesem Geschäft beschäftigen darf. Und für mich geht es natürlich darum, dass ich mit meinem Beitrag, auch mit meinen Kompetenzen, denn ich bin jetzt kein herausragender Fußballspieler gewesen, sondern dass ich besonders mit meinen Kompetenzen wirklich einen spürbaren Beitrag zum Erreichen langfristiger Ziele auch einsetzen kann. Ich bin davon überzeugt, dass das der Fall ist, und das motiviert mich. Und damit bin ich am Ball und freue mich, dabei zu sein und diesen Weg auch zu gehen, weil wir ganz viele Dinge einleiten, für die wir später hoffentlich erfolgreich auch ernten dürfen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung, die da auch eine Rolle spielt, ist eben das Vertrauen in mich und in meine Arbeit, damit man auch mutig und entschlossen und konsequent Strategien folgen kann und nicht bei ersten kleinen Herausforderungen außer Bahn geworfen wird. Und wenn dieser Mix vorhanden ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch auf den Weg zu machen und das auch sehr langfristig zu verfolgen, auch für mich persönlich.
Christian?
Ja, also ich bin zunächst mal total froh, dass ich Teil des ersten FC Köln sein darf, dann auch noch in einer verantwortlichen Funktion, in der man viel mitgestalten kann, weil ich das auch als totales Privileg empfinde. Der 1. FC Köln bedeutet so vielen Menschen was, darüber haben wir jetzt ganz oft gesprochen in dieser Podcast-Reihe, und das mitgestalten zu dürfen und am Schluss, auch wenn es jetzt gerade nicht gelungen ist, auch einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Menschen, die es mit dem FC gut meinen, vielleicht auch ein Stück weit durch den FC glücklicher sind und tolle Momente in ihr Leben kriegen, das ist ja die eigentliche Aufgabe, und da empfinde ich es nicht so, dass ich gefragt werden möchte, ob ich langfristig mir das vorstellen kann. Ich bin im Hier und Jetzt glücklich, dass ich es darf, und würde es gar nicht so sehr in meine Hände legen.
Okay, vielleicht noch abschließend, Christian, weil es viele interessiert. Wir haben im Sportteil in Episode 2 so ein bisschen schon auch das Thema angeschnitten. Aber ich glaube, was viele auch interessiert, und da gab es auch immer so eine Temperatur in den sozialen Netzwerken, da ist, glaube ich, so ein kleines Vakuum noch, das eigentlich nur du erklären kannst, und das würde ich vielleicht gerne nochmal aufgreifen. Wie ist eigentlich die Auswahl bei einem Trainer, also im Grunde genommen auch beim Kernstück, wenn es jetzt um die Zukunft geht, hat einen sportlichen Anstrich jetzt die Frage, aber trotzdem auch einen zukunftsträchtigen?
Also ich erzähle es vielleicht erstmal aus einer Prozessperspektive. Anforderungsprofil erstellen, also was soll der neue Trainer aus unterschiedlichen Perspektiven mitbringen, gehe da gleich nochmal näher drauf ein. Dann, wie man so schön neudeutsch sagt, eine Longlist erstellen, welche Trainer könnten potenziell auf dieses Anforderungsprofil passen. Die Longlist dann übers Anforderungsprofil laufen lassen, dann entsteht eine Shortlist, da bleiben ein paar wenige Trainer übrig. Diese Trainer nochmal vertieft anschauen, dann diese Trainer kontaktieren und fragen, ob sie sich grundsätzlich vorstellen könnten, mit dem FC über die vakante Trainerposition zu sprechen und die zu übernehmen. Mit den Trainern, die sagen, ja, wir können es uns vorstellen, wir würden gern mit dem FC reden, dann auch ins Gespräch zu gehen. Dann nochmal zu reduzieren und dann mit ein paar wenigen in eine finale Runde zu gehen. Und dann bestenfalls am Schluss den richtigen ausfindig zu machen. Zum Anforderungsprofil vielleicht ganz kurz noch, ganz wichtig, so wie für jeden FC-Mitarbeiter und jeden FC-Funktionär, der Trainer muss zu den Werten des FC passen. Das heißt auch, dass er sich hier mit diesem Standort identifiziert. Der Trainer muss zu unserer definierten Spielidee passen. Der Trainer muss in der Lage sein, diese Spielidee natürlich dann auch im tagtäglichen Training umzusetzen. Der Trainer muss mit jungen Spielern arbeiten können. Der Trainer muss sicherlich auch eine gewisse Kompetenz abseits des Fußballplatzes in diversen Feldern mitbringen. Ich nenne exemplarisch Medienkompetenz. Das ist was ganz, ganz Wichtiges am Standort Köln. Und noch ein paar andere Dinge mehr. Und da probieren wir jetzt, den richtigen zu finden, der auf möglichst viele dieser Kriterien einzahlt.
Jetzt haben wir im Grunde genommen nur noch ein paar wenige Tage bis zum nächsten Mitgliederstammtisch, der im Januar, der war schon sehr ausführlich, um das mal so zu sagen. Es war aber auch so, dass das honoriert wurde, die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Das soll ja auch wieder so ein bisschen das Motto des nächsten Stammtisches sein, dass man in eine offene Diskussion geht, dass man aber auch konstruktiv miteinander spricht. Wir haben mit diesen drei Episoden versucht, auch so ein bisschen eine Brücke zu bauen, kann man ja klar sagen, dass man einfach auch mal so ein paar Themen schon anspricht, in der Hoffnung, dass eben möglichst viele das auch im Vorfeld des Mitgliederstammtischs hören, damit man einfach auch so einen Gesamteindruck bekommen kann und dass wir so eine, vielleicht auch ein Stück weit eine Basis bauen für eine gute Diskussion, die dann am 12. auch stattfinden kann und stattfinden wird, da bin ich ganz sicher. Was sind so jeder für sich eure Erwartungen oder Wünsche für diesen 12. Juni? Vielleicht Philipp zuerst.
Ja, ich hatte jetzt schon einmal das Erlebnis von einem Mitgliederstammtisch. Ich finde, Werner hat es ganz gut deutlich gemacht. Darum geht es, mitgliedergeführter Verein. Und da sind wir den Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Darauf bereiten wir uns gut vor. Da stellen wir uns den Fragen. Erwartungen haben wir jetzt gerade in diesen drei Episoden auch immer wieder anklingen lassen. Ich wünsche mir, dass es sachlich ist, dass wir im Sinne unserer gemeinsamen Werte da fair miteinander umgehen. Und fair muss in dem Kontext überhaupt nicht heißen Kuschelkurs. Das ist damit nicht gemeint, sondern einfach klar, respektvoll und zielorientiert. Und zielorientiert, vielleicht formuliere ich es nochmal in dem Sinne, es geht nicht um uns Einzelne hier als Personen, das gilt für uns hier innerhalb der FC-Organisation, aber genauso wie für die Mitglieder, sondern wir dienen alle dem ersten FC Köln und diesen Zielen sollten wir verpflichtet sein und darüber sollten wir auch diskutieren mit dem Ziel, dass es nach vorne hin alles möglichst richtiger, besser, wie auch immer gemacht wird. Und wenn wir mit der Haltung konstruktiv dahin gehen, dann wird es auf jeden Fall ein intensiver Abend rund um den FC. Und ja, ich bin bereit, meinen Teil da zu leisten und Auskunft zu geben, Orientierung zu geben und mich mitzuteilen, wie ich die Dinge lösen möchte, für die ich gefragt bin in meiner Rolle.
Christian, wie stellst du dich auf den 12. ein?
Ich kann nicht viel ergänzen zu dem, was Philipp gesagt hat. Vielleicht nur einen Punkt. Ich erhoffe mir und würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingt, aus diesem 12. Juni heraus dann auch so eine Art Aufbruchsstimmung in Richtung der neuen Saison zu kreieren, weil am Schluss wird's gar nicht mehr so lang gehen, bis der Ball dann wieder für uns rollt. Und umso positiver wir diesem Zeitpunkt entgegensehen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch aus dieser schwierigen Situation gemeinsam mit allen, die beim FC eine Rolle spielen, beziehungsweise gemeinsam mit allen, die ihn im Herzen tragen, dann den FC auch aus der schwierigen Situation herausbringen können.
Das Schlusswort hat der Präsident.
Ja, und der Präsident wünscht sich zwei Sachen, dass wir es schaffen an diesem Abend, die Werte, die wir gemeinsam erarbeitet haben, auch in einer schwierigen Situation gemeinsam zu leben, dass wir vernünftig miteinander umgehen und dass es uns gelingt, uns gegenseitig zuzuhören. Und wenn das gelingt, dann bleibe ich bei meinem Optimismus, dass das ein guter Abend wird.
Dann danke ich euch für drei intensive Folgen FC Insight und vielleicht ist das ein Format, das dem einen oder anderen da draußen gefällt. Hört euch gerne überall dort, wo es Podcasts gibt, alle drei Folgen auch nochmal ein. Wenn ihr vielleicht auch die ein oder andere Frage noch habt oder aber auch Leute kennt, die dem FC nahestehen und die Fragen haben, empfehlt gerne den Podcast und vielleicht hören wir uns zu einer weiteren Folge irgendwann FC Insight weiter. Ich glaube, das ist ein Format, das ganz gut tut, um mehr Transparenz walten zu lassen. Und danke euch fürs Zuhören auf der einen Seite und danke vor allen Dingen den Protagonisten, dass ihr euch Zeit genommen habt und die Fans und MitgliederInnen da wieder weiter mit auf die Reise genommen habt. Vielen Dank dafür.
Erster FC Köln Insight.